zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Vor einer Woche wurden beim Amoklauf am Grazer Bundesoberstufen-Realgymnasium Dreier Schützengasse 9 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin getötet. Der 11. Tote ist der Schütze selbst. Über die Stimmung in Graz eine Woche danach und die politischen Konsequenzen dieser Tat wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Studio begrüße ich unseren Innenpolitik-Ressortleiter Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian.
Gernot, jetzt ist dieser Amoklauf fast eine Woche her. Wie ist denn die Stimmung in Graz?
Ja, ich kann sagen, eine unserer Cover-Autorinnen, Daniela Brischakovic, stammt aus Graz, hält sich nach wie vor dort aus. Sie hat unsere Covergeschichte gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Neuhold diese Woche verfasst. Und sie hat natürlich uns schildern können auch ein bisschen, wie die Stimmung nach wie vor ist. In einer verwundeten Stadt, in einer sehr bedrückten Stadt. Es war gestern eine weitere Gedenkveranstaltung in der Grazer Innenstadt mit sehr berührenden Szenen. Es hat gesprochen der Schulsprecher des betroffenen Borg. Es hat gesprochen ein Vertreter des Elternvereins. Der Bundespräsident hat eine Grußbotschaft geschickt. Die Politik hat sich sehr zurückgenommen zu diesem Zeitpunkt. Natürlich hat die Bürgermeisterin von Graz, Frau K., eine Rede gehalten, die sich, würde ich sagen, in dieser Woche auch als sehr besonnene, verbindende Bürgermeisterin erwiesen hat. Wie es dieser Stadt geht und wie lang das Ganze anhält, ob man sich von einem Schock jemals erholen kann, das wissen wir natürlich alle nicht. Vor 10 Jahren war ein anderes Attentat in Graz. Damals hat ein Amokfahrer 3 Leute getötet in der Grazer Innenstadt. Auch das wirkt natürlich nach und ich darf auch so viel sagen. Wir haben in den vergangenen 25 Jahren im Profil auch sehr viele schlimme Erlebnisse bearbeitet als Journalisten. Es war auch in der Steiermark ein Grubenunglück in Lassing mit mehreren toten Bergleuten. Wir hatten dieses furchtbare Unglück in der Gletscherbahn in Kaprun mit 100 Toten. Das Attentat vor einigen Jahren in Wien, aber natürlich hier junge Menschen, Schüler, 10 Schülerinnen und Schüler, eine Lehrerin ist natürlich auch für uns kein normaler Auftrag zur Berichterstattung gewesen, sondern da ist es natürlich schon sehr schwer, professionell Abstand zu halten.
Was wissen wir denn jetzt eine Woche später über diesen Amoklauf?
Eigentlich die Abläufe sind bekannt. Das Landeskriminalamt hat das eigentlich sehr konkret geschildert. Wir wissen fix heute, das hat auch die Polizei erst am Sonntag bekannt gegeben, dass es in der Schule keinen Mittäter gab, also dass der Täter allein vorgegangen ist. Geprüft wird noch, ob es Mitwisser gibt, vor allem in den Tiefen des Internets, wenn ich das so formulieren darf. Wir wissen, dass der Täter ein Gaming-Experte war, sich in solchen Foren aufgehalten hat. Und hier, glaube ich, geht die Polizei noch Spuren nach, ob es eventuell Mittäter gab. Man hört, oder die Polizei hat das erklärt, dass es auf der zur Verfügung gestellten Plattform sehr viele Videos hochgeladen wurde, dass natürlich hunderte Hinweise gekommen ist und die Polizei wird jetzt jeden einzelnen Hinweis Stück für Stück abarbeiten. Aber ich glaube, man kann jetzt schon eines sagen, wir werden uns nicht erwarten dürfen, dass wir hier jemals eine Aufklärung haben werden, eine stichhaltige, was letztlich wirklich der Grund war. Für den Attentäter war es gekränkter Stolz, war es eine Psychose, war es Hass, waren es Rachegefühle. Es ist überhaupt die Frage, wie sehr man sich auch in der Berichterstattung zu diesem Zeitpunkt mit dem Täter auseinandersetzen soll oder ob nicht doch die Opfer im Vordergrund stehen sollen. Wie jene 10 Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden. Und ich darf vielleicht das so formulieren, es gibt 11 Tote, 10 Unschuldige und einen Schuldigen. Und ich glaube, darauf muss man auch immer wiederum hinweisen. Wenn ich mir das so erlauben darf, es kamen unmittelbar nach der Tat gab es schon Spekulationen, ja, der Täter ist gemobbt worden. Dann wurde quasi erklärt, dass vielleicht das der Grund gewesen sein könnte für diese, unter Anführungszeichen, Wahnsinnstat. Da fängt es schon an, war das wirklich eine Wahnsinnstat? Eine Wahnsinnstat ist vielleicht doch eher spontan. Und das war eine, wie wir wissen, sehr akribische Vorgangsweise. Er hat sich monatelang dafür vorbereitet, für diese Tat. Also, dass hier Mobbing gleich einmal genannt wurde als mögliche Erklärung, das erschien mir persönlich fast ein bisschen pietätlos. Warum? Erstens wissen wir gar nicht, ob das stimmt. Zweitens, Mobbing, nicht jedes Mobbingopfer wird deswegen zum Mehrfachmörder. Und das muss man mal sagen, der Täter ist ein Mörder und er ist kein Opfer in dieser Situation. Also mir persönlich ging das zu schnell, dass es hier diese Mobbing-Erklärung gab. Aber damit war es das auch schon wieder. Denn es gibt schon das Primat, dass man in so einer Situation eher sich mit den Opfern beschäftigen sollte, als mit dem Täter.
Wie wird denn den Opfern in Graz geholfen?
Also wir wissen, und man kann ja auch nur hoffen, dass sie die beste medizinische Behandlung bekommen, die es gibt. Es sind alle außer Lebensgefahr. Wir wissen natürlich nicht, welche Langzeitfolgen das haben wird für manche von ihnen, wie die Rehabilitation aussieht. Und wenn wir den Opferbegriff natürlich etwas weiter sehen, dann müssen wir auch die Angehörigen natürlich dazu zählen, der Verwundeten, aber vor allem natürlich die Eltern, die Geschwister der Opfer. Ob hier jemals die Wunden geheilt werden können, wissen wir natürlich nicht. Und das ist wahrscheinlich auch fast jetzt ein bisschen anmaßend, wenn wir hier in einem Podcast darüber sprechen. Die Frage ist, an welcher Stelle hätte denn dieser Täter gestoppt werden können? Da gibt es ja viele Ansatzpunkte. Das eine ist einmal die berühmte Frage über wie, warum hatte er eine Waffenbesitzkarte? Vielleicht kurz zur Einordnung. Mit 21 Jahren kann jemand eine Waffe von der Kategorie B besitzen. Das war in diesem Fall eine Glock 19 Pistole. Voraussetzung ist allerdings eine Waffenbesitzkarte und Bedingung für diese wiederum ist der jetzt schon sehr häufig zitierte psychologische Test als Voraussetzung. Das Waffengesetz sieht vor, dass jemand die notwendige Verlässlichkeit aufweisen muss, wenn er, so über 21 ist, eine solche Pistole, eine Waffe der Kategorie B besitzen muss. Und dazu gibt es eben diesen psychologischen Test. Wir haben dazu gesprochen, meine zwei Kolleginnen haben dazu gesprochen mit einem Experten in der Steiermark. Sein Name ist Roland Bugram. Er nimmt ab 2/3 aller dieser psychologischen Tests für den Waffenbesitz in der Steiermark. Er kennt sich also wirklich aus, hat aber den jetzigen Attentäter nicht begutachtet. Das muss man dazu sagen. Das ist also, dieser psychologische Test ist nicht ein ganz einfacher Test, wie das jetzt so dargestellt wird, den also jeder schaffen würde. Also der beruht schon auf wissenschaftlichen Prinzipien, auf fachlichen Prinzipien. Allerdings sagt uns Experte Bugram, dass es schon möglich ist, wenn sich jemand sehr gut vorbereitet auf diesen Test, dass er vorsätzlich einen Prüfer schon täuschen kann.
Was wären denn abseits von diesem psychologischen Test Stellen gewesen, wo man diesen Schützen eventuell hätte stoppen können?
Das ist die Frage, hier gibt es eine ganze Kette. Das eine ist natürlich der psychologische Test. Davor kann man schon sagen, was war denn in diesem Schützenverein, in dem er ausgebildet wurde an der Waffe? Also meine Kollegen Clemens Neuhold und Daniela Prischakowitsch, ihnen ist es gelungen, relativ rasch diesen Schützenverein zu identifizieren, in dem der Attentäter ausgebildet wurde. Weil es ist einfach auch nicht, auch wenn du stundenlang daheim Ego-Shooter-Spiele machst, wirst du nicht schießen lernen. Das ist dann doch etwas ganz was anderes an der realen Waffe. Und in diesem Schützenverein ist manchen anderen Mitgliedern oder konkret jemanden, der ihn dort gekannt hat und mit ihm geübt hat, aufgefallen, dass dieser junge Mann etwas seltsam sich verhält. Zurückgezogen ist, immer im Eck sitzt, nicht sehr auskunftsfreudig ist, aber offenbar sehr fasziniert ist von Waffen und sehr konzentriert darauf ist und möglichst viel lernen will. Vielleicht hätte im Schützenverein auch früher das jemand das erkennen müssen, obwohl man hier natürlich auch nicht den Stab brechen kann über den Funktionären dort, weil ihre Aufgabe ist es eigentlich, sicherzustellen, dass jemand die Handhabe einer Waffe erlernt. Darauf wird dann auch eine Bestätigung ausgestellt, mit der dann derjenige, der diese hat, eine Waffenbesitzkarte beantragen kann. Was wäre noch ein Punkt gewesen, an dem diese Tat hätte verhindert werden können? Natürlich beim Erwerb der Waffe. Wir wissen, er hatte eine Flinte, die gehört zur Kategorie C der Waffen. Dafür braucht es nichts, außer über 18 Jahre alt zu sein und diese Waffe registrieren zu lassen. Das ist relativ einfach sozusagen in Österreich. Die hat er bereits zu einem früheren Zeitpunkt im heurigen Jahr in einer Grazer Waffenhandlung erworben. Und die zweite, die Glock-Pistole, hat er erst im Mai in einer anderen Waffenhandlung erworben. Und vielleicht auch an diesem Punkt wäre es vielleicht möglich in Zukunft, dass ein Händler erkennt, dass auch wenn der Betreffende, der eine Waffe kaufen will, eine Waffenbesitzkarte hat und die notwendigen Voraussetzungen hat, ob hier nicht auch wieder eine Möglichkeit wäre, noch einmal eine Sicherheitsschleife einzuziehen. Aber das ist jetzt Aufgabe der Politik.
Ein weiterer Punkt wäre aber auch der psychologische Eignungstest beim Bundesheer. Auch darüber wurde viel diskutiert. Gernot, ist da etwas schiefgelaufen?
Also da ist mit Sicherheit gesetzlich nichts schiefgelaufen, aber in der Praxis ist es natürlich kaum nachvollziehbar. Also zu wissen heute, der Täter wurde im Bundesheer als für untauglich wegen psychischer Nichteignung zum Gebrauch einer Waffe eingestuft und dann kann genau dasselbe wird als verlässlich eingestuft von einer zivilen Behörde. Ich glaube, für die Angehörigen ist das, glaube ich, kaum zu verkraften. Hier ist es ganz notwendig, dass hier ein Abgleich in Zukunft stattfinden wird. Da kann es mehrere Möglichkeiten geben, vielleicht, dass die Stellungskommission oder das Bundesheer respektive Verteidigungsministerium Daten weiterleitet, von Stellungspflichtigen, die sich als psychisch untauglich erwiesen haben. Eine Möglichkeit wäre auch, dass wenn jemand eine Waffe erwerben will oder eine Waffenbesitzkarte, dass er von sich aus sich einverstanden erklären muss, dass die Behörde nachfragen darf, zum Beispiel eben beim Bundesheer, bei der Stellungskommission, beim BMLV, ob irgendetwas vorliegt oder beziehungsweise irgendetwas auffällig ist bei dieser Person, egal wie man das dann handhabt in Zukunft, dass es hier eine Verknüpfung von Daten gibt, die wichtiger ist als der Datenschutz, glaube ich, leuchtet ein.
Bereits am Ende der Staatstrauer hin zum Wochenende wurden politische Forderungen nach einem schärferen Waffengesetz laut. Wo stehen wir denn hier, Gernot?
Manche kritisieren das schon wieder als Anlassgesetzgebung, heißt also, dass man der Meinung ist, man muss neue Regeln schaffen, wenn irgendetwas nicht sich, eine Regel sich wirklich als untauglich erwiesen hat. Nur in diesem Fall geht es nicht einmal um eine Anlassgesetzgebung, weil wir haben ja ein Waffengesetz. Die Frage ist nur, wie dieses Waffengesetz verschärft werden kann. Der Bundeskanzler hat am Samstag bereits erste Vorschläge präsentiert. Am Montag gab es eine Erklärung der Regierungsspitze im Nationalrat und jetzt am Mittwoch wird im Ministerrat die Regierung ein Maßnahmenpaket beschließen, mit dem das Waffengesetz verstärkt werden soll. Das sind jetzt einige Punkte. Wir haben diesen psychologischen Eignungstest angesprochen. Der soll einfach aussagekräftiger werden. Der wird vielleicht intensiver werden. Vielleicht wird man sich an dem Test orientieren, den das Bundesheer abführt in Bezug auf die Stellungspflichtigen, dass er vielleicht nicht mehr nur 30 oder bis eine 45 Minuten dauert, sondern dass es ein längerer Prozess ist. Vielleicht, dass da auch mehr Gutachter dabei sitzen, dass man auch die Zahl der Gutachter etwas einschränkt, die dafür zuständig sind. Das Zweite ist, dass diese psychologischen Tests vielleicht nicht nur einmal abgenommen werden, so wie das bisher der Fall ist. Also theoretisch, du machst mit 21 diesen psychologischen Test und dann kannst du, bis du 81 bist, eine Waffe besitzen, wie es derzeit der Fall ist, dass man das sogar auf einer regelmäßigen Basis immer wieder wiederholt. Eine andere Möglichkeit ist auch, das Zugangsalter anzuheben, dass du eine Pistole, wie sie der Täter gebraucht hat, nicht ab 21 erst erwerben kannst, sondern zum Beispiel ab 23 oder ab 25. So ist das in anderen Ländern. Die Möglichkeit, dass du die Möglichkeit völlig abschaffst, dass du mit 18 bereits eine Waffe erwerben kannst. Kritiker werden jetzt einwenden, im Moment, wenn es jemand legal nicht erwerben kann, gibt es genug Möglichkeiten im Darknet oder über irgendwelche anderen Kanäle, sich illegal Waffen zu beschaffen. Das ja, das mag schon sein, aber jeden Kanal, den man sozusagen stopft, macht es komplizierter und macht es weniger wahrscheinlich, dass so ein Verbrechen passiert. Und eine weitere Maßnahme wäre, dass man Pistolen und Revolver und kurze Flinten von der B-Kategorie in die A-Kategorie nimmt. Kategorie A des österreichischen Waffengesetzes besagt, dass solche Waffen nicht besessen werden dürfen. Die sind de facto verboten. Und du musst eine Ausnahmegenehmigung haben, da musst du sehr gut begründen, warum du trotzdem eine Waffe brauchst gegenüber den Behörden. So, am Mittwoch wird dieses Waffenpaket beschlossen.
Gernot, abseits von Verschärfungen im Waffenrecht, welche Maßnahmen kann es denn sonst noch geben, um eine solche Tat künftig zu verhindern?
Diskutiert wird jetzt natürlich über die Sicherheit in Schulen. Also Schulen, wir wollen alle, dass Schulen offene Orte sind, in denen unsere Kinder lernen können, auf das Leben vorbereitet werden. Mit Schulen sind mit die wichtigsten Einrichtungen in einer Gesellschaft. Das sollen natürlich keine Festungen sein. Eine Schule soll kein Hochsicherheitstrakt sein. Aber natürlich muss man sich jetzt in dieser Situation Gedanken darüber machen, ob es auch hier Verschärfungen braucht. Das können ganz niederschwellige Maßnahmen sein, wie dass es vorgeschrieben wird, dass Schulen ab 8 Uhr, wenn die Schüler da sein sollen, einfach zugesperrt werden und dass du nur noch reinkommst, wenn du an einer Glocke läutest. Oder dass du anordnest, dass ab sofort immer der Hauswart, der Schulwart oder ein zweiter Schulwart immer an der Eingangstür sitzen muss. Wir kennen natürlich alle aus der Praxis die unterschiedlichsten Fälle. Also in der Volksschule meiner Kinder war zum Beispiel die Schule immer abgesperrt, nachdem die Glocke zum ersten Mal geläutet hat. Im Gymnasium ist schon ein bisschen anders, aber da sitzt ein Schulwart. Andererseits, mir erzählen dann wieder Bekannte, dass in den Schulen ihrer Kindern jederzeit jeder einmarschieren könnte und dass dann die einfach Leute vor dem Konferenzsaal sehen. Oder wenn auf der anderen Straßenseite eine Baustelle ist, kommen arglos natürlich die Bauarbeiter in die Schule und holen sich dort einen Kaffee am Automaten. Also das ist sozusagen die Bandbreite. Wir wollen keine Festungsschule, aber natürlich wird darüber nachgedacht werden, ob man in Zukunft einheitliche Standards für die Sicherheit von Schulen festlegen kann und wie diese ausschauen werden.
Ja, und der Amoklauf von Graz und seine politischen Folgen werden uns bestimmt noch länger beschäftigen. Ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Schluss noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Profil bringt anlässlich unseres 55-jährigen Jubiläums einige Recherchen auf die Bühne. Am Dienstagabend diskutieren im Theater Akzent Profil-Chefreporter Stefan Melicher gemeinsam mit hochkarätigen Gästen über Wirecard, Putins Spione und seinem vielleicht in Österreich wichtigsten Spion Jan Marschalek. Informationen und Tickets zur Veranstaltung finden Sie auf profil.at/events. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Gernot für deine Zeit.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.